Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2022, Folge 4. Was plant Putin? Von Andreas Heuden-Borchers, Bettina Sengling und Axel von Bäumen aus Stern Nummer 5 vom 27.01.2022. Gelesen von Steffi Böttger. Russlands Präsident will den Westen spalten. Doch im Ukraine-Konflikt zeigen die NATO-Staaten neue Geschlossenheit. Nur Deutschland zögert. Wladimir galt als Wüstling. Er unterwarf seine Nachbarn, hatte 7 Frauen und hunderte Mätressen. Dann aber ließ sich der Großfürst taufen. Er wurde einer der bedeutendsten Herrscher der Kiewer Rus, des Reiches, das sich vor 1000 Jahren von Kiew bis nach Moskau erstreckte. Russische Nostalgiker schwärmen gern vom frühen Mittelalter. Ukrainer und Russen waren damals vereint, also eigentlich nach russischer Lesart Russen. Kein Wunder, dass Wladimir der Große in den vergangenen Jahren eine bemerkenswerte Karriere in der russischen Provinz hinlegte. Steingewordene Ebenbilder des Großfürsten blicken seit wenigen Jahren auf die Plätze von Smolensk und Samara, Kemerovo und Nowosibirsk. Eines der größten Wladimir-Monumente aber steht am Borowitski-Platz in Moskau, ganz in der Nähe des Kremls. Zur Enthüllung 2016 erschien auch sein prominenter Namensvetter. Indem er innere Unruhen beendete und äußere Gegner zerstörte, legte Fürst Wladimir den Anfang für eine geeinte russische Nation, sagte Wladimir Putin feierlich. Er hat den Weg gebahnt zu einem starken, zentralisierten russischen Staat. Geschichte, man weiß das, wiederholt sich nicht. Aber als Blaupause wird sie immer wieder gern genommen. Und so hat die Ukraine-Krise, die in diesen Januartagen die Welt in Atem hält, nicht zuletzt damit zu tun, dass sich Putin selbst auf historischer Mission sieht. Ein moderner Wladimir auf dem Weg, Russland zu jener Bedeutung zurückzuführen, die dem Land seiner Meinung nach von Natur aus gebührt. Der Zusammenbruch der Sowjetunion sei die größte Katastrophe des 20. Jahrhunderts, sagte Putin einmal. Aber um die Sowjetunion geht es gar nicht, sondern um ein Reich mit Strahlkraft und Atombombe, mächtig und furchteinflößend zugleich, eine Sowjetunion 2.0. Eine russische TV-Dokumentation über Putins außenpolitische Erfolge beginnt mit einem Ratschlag des Präsidenten an die Welt. Es ist besser, Russland als Verbündeten zu haben, sagt er. Wir sind eine Großmacht. Wladimir Wladimirowitsch Putin, der erste Herrscher seit Stalin, der das Land noch größer machte, heißt es in Russland seit 8 Jahren. Damals, 2014, ließ Putin in einem dreisten Überraschungscoup die ukrainische Halbinsel Krim erobern. Damals begann er auch einen Krieg im ostukrainischen Donbass. Bis heute finanziert und steuert er die dortigen Separatisten. Seit 2014 trauen alle Putin alles zu. Entsprechend alarmiert sind westliche Geheimdienste angesichts der neuen Truppenbewegungen. Seit Wochen rollen Militärfahrzeuge auf russischen Güterzügen in endlosen Reihen an die Grenze zur Ukraine. Etwa 100.000 Soldaten, ausgerüstet mit Panzern, Artilleriegeschützen und Raketenwerfern, scheinen nur auf den Einmarschbefehl aus dem Kreml zu warten. Was Putin an der Grenze zur Ukraine nun zusammengezogen hat, deutet auf Absichten neuer Dimension hin. Denkbar ist sogar ein offener, blutiger Krieg nicht nur im Osten des Landes. In Kiew, der ukrainischen Hauptstadt, öffnen die Behörden die Bunker. Die Welt, die westliche zumal, rätselt, ob der russische Präsident verrückt geworden ist und die Ukraine tatsächlich überfallen will. Es sei sehr, sehr ernst, sagt Bundeskanzler Olaf Scholz. Und das ist die offizielle, beschönigende Beschreibung der Lage. Die Welt zittert um die Ukraine. Und doch ist das Land in diesem Schreckensszenario nur die Geisel, der ein Peiniger mitleidlos eine Waffe an die Schläfe drückt. Längst geht es Putin um mehr. Er fordert das Ende der NATO-Erweiterung, den Abzug der US-Atomwaffen aus Europa und keine weitere permanente militärische Präsenz von NATO-Truppen in der Nähe Russlands. In Wahrheit geht es Putin um eine neue Ordnung in Europa und natürlich auch um die Demonstration seiner Stärke. Die Zeit scheint ihm reif, die Umstände bestens. Die EU zerstritten, der US-Präsident innenpolitisch unter Druck, Deutschlands Regierung in der Findungsphase und Frankreichs Präsident muss um seine Wiederwahl bangen. Aus Putins Sicht eine Riege von Schwachen und Geschwächten, Warmduscher, unfähig, auf Gewalt mit Gewalt zu antworten. Er selbst, Putin, aber badet zur Not im Eisloch. Vorbei die Zeiten, als sich die Russen für ihre marode Armee schämten. Putin ließ die Streitkräfte reformieren. In absoluten Zahlen geben nur die Vereinigten Staaten, Indien und China mehr für ihre Armeen aus. Dabei ist Russlands Wirtschaftsleistung gerade einmal so groß wie die Spaniens, auch wenn der steigende Ölpreis wieder Geld in die Staatskasse spült. Keiner hat auf uns gehört, sagte Putin 2018 nach dem Test eines nuklearen Marschflugkörpers. Hört uns jetzt zu. Er droht, weil er es kann. Und weil er mit dem Westen noch einige Rechnungen offen hat. Schon zu Beginn seiner Präsidentschaft klagte er, dass die Amerikaner ihm nicht die Stellung einräumten, die er verdiene. Das schreibt der ehemalige britische Premier Tony Blair in seinen Memoiren. Besonders die NATO ist ihm ein Dorn im Auge. Das westliche Militärbündnis wird von Russlands Propaganda gern zu einem gefährlichen Aggressor aufgeblasen. Hätten wir keine Atomwaffen, erklärt der kremlnahe Politologe Sergei Karaganow ernsthaft, hätte man uns längst überfallen. Man kann das für Paranoia halten, aber Moskau macht damit Politik. Die Allianz, sagt Karaganow, sei ein Krebsgeschwür, das behandelt werden müsse, und zwar von Russland mit militärischer Bestrahlung und politischer Chemotherapie. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion habe er eigentlich damit gerechnet, dass sich nicht nur das östliche Militärbündnis, der Warschauer Pakt, auflöse, sondern auch die NATO als Überrest des Kalten Krieges, sagte Putin einmal. Gern sähe er Europa als Ansammlung von Nationalstaaten, unter denen der Stärkste dominiert, also Russland. Doch Putins Kalkül ging nicht auf, die Allianz blieb. Und nicht nur das, sie wuchs. Gedemütigt fühlte sich der russische Präsident als Verlierer des Kalten Krieges, ausgesperrt wie ein Schmuddelkind. Immer wieder bieten wir unsere Zusammenarbeit an, klagte Putin nach der Krim-Annexion 2014 im großen Kremlpalast vor Abgeordneten von Duma und Föderationsrat, vor der versammelten Regierung und Ehrengästen. Aber wir haben kein Entgegenkommen erkennen können. Im Gegenteil, man hat uns immer wieder betrogen. Seine Freunde im Westen hätten ihn enttäuscht. Keine Rede sei das damals gewesen, schrieb der russische Journalist Michail Sugar später, sondern eine öffentliche therapeutische Sitzung. Putin hielt den USA damals vor, sich nicht vom Völkerrecht, sondern vom Recht des Stärkeren leiten zu lassen. »Sie glauben, dass sie etwas Besonderes sind«, sagte Putin. dass es ihnen gestattet ist, über das Schicksal der Welt zu gebieten und dass sie immer Recht haben. Wer das heute liest, mag glauben, Putin habe damals sich selbst beschrieben und das neue Prinzip seiner Außenpolitik. Wenn Russland stark ist, sagt er, dann sind unsere Partner in Panik. Weltbilder prallen in diesen Krisentagen aufeinander und Charaktere, die verschiedener nicht sein könnten. Ins Kanzleramt ist vor knapp 2 Monaten mit Olaf Scholz ein Mann eingezogen, der Respekt zu seiner obersten Handlungsmaxime gemacht hat und, so viel Zeit muss sein, noch in jedem sich anbietenden Satz von Bürgerinnen und Bürgern spricht. Im Kreml dagegen sitzt seit über 20 Jahren ein Mann mit der festen Überzeugung, dass Respekt in erster Linie ihm gebührt und dass in absehbarer Zeit die Mehrheit der Regierungschefs in NATO- und EU-Staaten ohnehin schwul sein werde. Sinnbild für die grassierende Verweichlichung der westlichen Welt. So hat es Putin einem westlichen Regierungschef gesagt, allen Ernstes. Unsere Logik ist nicht seine, hat ein Vertrauter des Kanzlers erkannt. Doch allen ist klar, Krieg gehört zu Putins Kalkül. Und so geht es in diesen Wochen nicht zuletzt um das Aussenden und Entschlüssen von Botschaften, die die jeweils andere Seite zum Nachdenken bringen sollen. Das ist mühsam, wirkt manchmal bizarr. Es ist aber das internationale Krisengeschäft. Jede Stunde, die man miteinander spricht, zählt, sagt SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich. Die Sorge, die Eskalationsspirale nicht mehr stoppen zu können, sitzt tief. Wir wissen nicht, was Putin will, sagt der Kanzlervertraute. Klar ist nur, was er nicht bekommen wird. Eine Garantie, dass die Ukraine und andere osteuropäische Staaten nie der NATO beitreten dürfen. Oberstes Ziel des von Putin als so zerstritten angesehenen Westens ist es darum, Moskau klarzumachen, wie drastisch die Konsequenzen eines Krieges wären. Je geschlossener das vorgebracht wird, desto besser. Entsprechend kraftvoll wird rhetorisch aufgerüstet. In Washington, Brüssel, Paris. Sogar in Berlin, wo man sich mit verbaler Schärfe normalerweise eher schwer tut, überwiegt nun die Einsicht, dass der Ton rauer werden muss. Einen späten Anfang machte der Kanzler nach einem Treffen mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Fast wortgleich betonten beide, es werde hohe politische und ökonomische Kosten für Russland nach sich ziehen, sollte das Prinzip der Souveränität der Staaten und der Integrität der Grenzen verletzt werden. Der Westen droht. Nur womit genau, das soll noch vage bleiben, damit Putin nicht zu einfach kalkulieren kann, auch wenn man bei der Abstimmung der Sanktionsmöglichkeiten offenbar schon recht weit ist. Im Kanzleramt läuft das unter dem Motto »strategische Ambiguität«. Es kam ein bisschen quer, dass sich ausgerechnet US-Präsident Joe Biden Mitte vergangener Woche in die Karten schauen ließ. Biden hatte zwar forsch gen Moskau formuliert, wenn sie tatsächlich das tun, wozu sie mit den an der Grenze zusammengezogenen Kräften in der Lage sind, dann wird das für Russland eine Katastrophe werden. Der Präsident gab aber zu verstehen, dass das Ausmaß der Sanktionen auch vom Ausmaß der russischen Aggression abhinge. Es ist eine Sache, wenn es sich um ein geringfügiges Eindringen handelt. Als ob die Integrität der Grenzen nicht verletzt würde, wenn nur eine Kompanie und nicht ein Bataillon einmarschierte. Als ob ein russischer Cyberangriff, mit dem zentrale Staatsorgane in Kiew ausgeschaltet werden könnten, ein minder schweres Vergehen sei. Fernab in Indien näherte derweil der deutsche Marineinspekteur Kai-Achim Schönbach mit seiner Bemerkung, man solle Putin den Respekt zollen, den er einfordere, die Krim ist weg, die wird nicht zurückkommen, den ohnehin grassierenden Verdacht, die Deutschen nähmen zu viel Rücksicht auf Russland. Die Ukraine meldete empört Zweifel an der Ernsthaftigkeit des deutschen Beistands an. Der Vizeadmiral musste zurücktreten. Doch die Skepsis wächst, nicht nur in Kiew. Hat da einer der ranghöchsten deutschen Militärs im Hinterzimmer unvorsichtigerweise den Kern der Haltung Berlins freigelegt? Die Affäre ist brisant, weil sie einen Riss in der betont geschlossenen Haltung der NATO gegenüber Russland vermuten lässt. Und auch, weil sie Zweifel nährt, ob Deutschland außenpolitisch tatsächlich aus einem Guss agiert, wie es die Ampelpartner im Koalitionsvertrag vereinbart haben. Im Falle Russlands betrifft das nicht nur die Schärfe der Sanktionen, sondern insbesondere die Frage, ob es an der Zeit ist, der Ukraine auch deutsche Waffen zu liefern. Und so muss die Regierung Scholz schon wenige Wochen nach Amtsantritt erkennen, dass zwei fundamentale Grundsätze deutscher Sicherheits- und Außenpolitik in dieser Krisensituation kollidieren. Die Bündnistreue und das hehre Prinzip, keine kriegstauglichen, letalen Waffen in Krisengebiete zu liefern. Der Druck auf Berlin wächst. Die USA planen, bis zu 5000 zusätzliche Truppen nach Osteuropa zu verlegen. Die Briten fliegen Panzerabwehrwaffen nach Kiew. Von dort meldete sich am Sonntag Bürgermeister Vitali Klitschko, in Deutschland der bekannteste Ukrainer, mit einem emotionalen Appell. Dass Berlin an einem Lieferverbot für Waffen festhalte, sei unterlassene Hilfeleistung und Verrat an Freunden in einer dramatischen Situation. Starker Tobak. Fast noch schlimmer, die Wirkung dieser Haltung auf Putin. Sicherheitsexperten befürchten, die Zögerlichkeit der Deutschen könnte den Kreml-Chef womöglich dazu verleiten, es doch auf einen Krieg ankommen zu lassen. Die Bruchlinien beim Thema Waffenlieferungen verlaufen dabei quer durch die Ampelkoalition. Die einst friedensbewegten Grünen sind sich uneins, ob der Ukraine Waffen geliefert werden sollen, wie es Robert Habeck, damals noch nicht Wirtschaftsminister, im vorigen Sommer angeregt hatte. Die SPD ist strikt dagegen. Die FDP hadert, ob Helme oder Haubitzen. Und während die Grünen seit je geschlossen gegen Nord Stream 2 sind, debattieren die Genossen darüber, ob man Putin mit einem Ende des Gaspipeline-Projekts drohen sollte oder nicht. Man muss sogar, sagt Michael Roth, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag. Sanktionen können auch für uns schmerzhaft sein. Sie führen auch nicht automatisch zum Erfolg. Sie setzen aber ein klares Signal, dass wir Völkerrechtsbrüche nicht achselzuckend hinnehmen, so der SPD-Politiker. Man dürfe keine Option vorzeitig ausschließen. Nichts da, sagt auf der anderen Seite Manuela Schwesig, SPD-Vize und Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern und damit Chefin in jenem Bundesland, in dem das russische Gas ankommt. Fast demonstrativ hielt sie am Donnerstag, als US-Außenminister Antony Blinken im Kanzleramt mit Scholz sprach, eine Rede vor dem Ostausschuss der deutschen Wirtschaft. Schwesig bedankte sich dabei nachdrücklich, dass sich der Verband trotz der Versuche, die Pipeline durch Sanktionen und Sanktionsdrohungen zu stoppen, hinter das Projekt gestellt habe. Das Sein bestimmt das Bewusstsein. Wahrscheinlich ist der Satz von Karl Marx bislang der einzige, den alle Krisenbeteiligten vorbehaltlos unterschreiben würden. Auch der Mann, der qua Amt die Richtlinienkompetenz ausübt? Scholz, früh geläutertes Mitglied des moskaufreundlichen Stamokap-Flügels der Jusos, hat sich nie Illusionen über Putin gemacht. Er sieht ihn ähnlich kühl und nüchtern wie seine Vorgängerin Angela Merkel. Die Russland-Romantiker in seiner Partei sind ihm eher suspekt. Umso seltsamer, dass er, kaum zum Kanzler gewählt, die umstrittene Gaspipeline zunächst zum rein privatwirtschaftlichen Vorhaben degradierte, ohne politische Bedeutung für mögliche Sanktionen gegen Russland. Es brauchte die Zeit zwischen den Jahren, einen Besuch des CIA-Chefs im Kanzleramt und weiteren Druck der Amerikaner, der NATO und der anderen Europäer, bis der Kanzler nach und nach auch verbal härter auftrat. In der Zwischenzeit entstand der verheerende Eindruck, dass EU und NATO sich nicht auf eines ihrer zentralen Mitglieder verlassen können. Deutschland. Putin spielte das in die Hände. Es muss ihn geradezu ermutigt haben, seine Drohkulisse an der Grenze zur Ukraine weiter aufzubauen. Die Ukraine ist eine seltsame, aber keine zufällige Geisel. Geradezu besessen sei Putin von dem Nachbarland, heißt es in einer Analyse des Moskauer Carnegie-Zentrums. Das Land sei das Kronjuwel in dem Reich, das der Kreml-Chef seiner Nachwelt hinterlassen will. Bereits zu Beginn von Putins Herrschaft versuchte Russland jahrelang, einen pro-russischen Präsidenten in Kiew zu installieren. 2010 setzte sich der Kandidat des Kreml, Viktor Janukowitsch, bei Wahlen durch. Doch als der 2013 unter dem Druck Moskaus ein Assoziierungsabkommen mit der EU ablehnte, jagten ihn die Ukrainer aus dem Amt. Es folgten die Annexion der Krim und der Krieg im Donbass. Putin schien einerseits am Ziel. Auf absehbare Zeit wird die Ukraine deshalb kein NATO-Mitglied. Andererseits vereinte er das Land im Widerstand. Vermutlich war Russland in der Ukraine noch nie so verhasst wie jetzt, allen historischen Legenden zum Trotz. Ein Überfall auf die Ukraine käme Putin teuer zu stehen. Nicht nur wegen der drohenden Sanktionen. Militärisch ist Russland zwar weit überlegen, doch auch die Ukraine rüstete in den vergangenen Jahren auf. 2014, als der Krieg begann, zählte das Land gerade einmal 5000 Soldaten. Mehr als 70% der Panzer waren kaputt, veraltet oder beides. Seither lieferten allein die USA Ausrüstung im Wert von 2,5 Milliarden Dollar. Lücken aber gibt es immer noch. Doch die Ukrainer sind zur Verteidigung bereit. Etwa 40% aller ukrainischen Männer wollen im Fall eines russischen Einmarsches zur Waffe greifen. Freiwillige üben jetzt schon den Partisanenkampf. Die Ukrainer sind zum Krieg bereit, die Russen nicht. Nach der Annexion der Krim rollte noch eine Welle des Patriotismus durch das Land. Das ist vorbei. Mehr als die Hälfte der Russen fürchten sich laut Umfragen heute vor einem Krieg. 66% aller Russen bis 24 Jahre beschreiben ihr Verhältnis zur Ukraine als gut oder sehr gut. Und trotz Dauerpropaganda gegen die NATO und den Westen sehen nur 16% der Russen ihr Land von Feinden umringt. Putins Bekenntnis zu Drohung und Gewalt, Panzern und Granatwerfern, enthüllt in Wirklichkeit die Schwächen seines Regimes. Er übersieht, dass es Leben gibt jenseits von Geopolitik. Für die Mehrheit der Russen ist das Leben unter Putins Herrschaft ernüchternd. Das Land boomt nicht wie China. 19 Millionen Russen leben unter der Armutsgrenze, jeder siebte. Putin prahlt zwar mit Hyperschallwaffen, aber 33 Millionen Menschen in der Provinz haben nicht einmal Zugang zur Kanalisation. Freie Unternehmer fürchten die Willkür der Rechtsprechung. In russischen Lagern sitzen heute mehr politische Gefangene als in den letzten Jahren der Sowjetunion. Das Gesundheitssystem ist kaputtgespart. Demografen haben errechnet, dass das Coronavirus in Russland etwa 1 Million Menschen das Leben gekostet hat. 5 Millionen Russen wanderten während der Putin-Jahre aus, zuletzt 300.000 jedes Jahr. Genau von diesem Russland haben sich viele Ukrainer abgewendet. Selbst Panzer werden sie nicht zurück an Putins Seite bringen. Russland ist vielleicht Großmacht. In den Arsenalen liegen Atomwaffen und an der Grenze warten viele Soldaten. Strahlkraft aber hat diese Großmacht nicht. Doch das macht sie nicht weniger gefährlich. Putins lange Leitung. Mit seinem Erdgas will Russlands Präsident Staaten gefügig machen. Kann Deutschland den Spieß umdrehen? Von Bernd Ziesemer. Die Gaspipeline Nord Stream 2 ist das Projekt dreier Männer, die seit über 30 Jahren eng befreundet sind, sich bei ihren Geschäften nur ungern in die Karten schauen lassen und gemeinsam von der Großmacht Russland träumen. Alle drei begannen ihre Karrieren 1991 nach dem Zerfall der Sowjetunion in St. Petersburg. Der frühere Stasi-Spion Matthias Warnig, damals für die Dresdner Bank vor Ort und heute Geschäftsführer von Nord Stream 2, Alexei Miller, damals Finanzgehilfe des Petersburger Bürgermeisters und heute Chef des Erdgasriesen Gazprom, und der Ex-KGB-Mann Wladimir Putin, damals ein kleiner Apparatschik in der Stadtverwaltung und heute autokratischer Präsident Russlands. Und weil die drei wissen, wie man Gegner mit allen möglichen Winkelzügen austrickst, wurde Nord Stream 2 bisher gegen alle Widerstände durchgesetzt. Offiziell geht es bei der 1230 Kilometer langen Pipeline durch die Ostsee um das Gleiche wie bei den älteren Trassen Nord Stream 1 und Jamal, die durch die Ukraine verläuft. Die sichere Versorgung Europas mit Erdgas. Wer sich in den vergangenen Jahren mit Gazprom-Chef Alexei Miller in der obersten Etage des 35-stöckigen Moskauer Konzernsitzes unterhielt, bekam mit flüsternder Stimme immer dieselben Argumente zu hören. Europa brauche die zusätzlichen Röhren, um eine Importlücke zu füllen. Nur so bleibe Erdgas in Europa bezahlbar. Und schließlich sei das Projekt die Lösung mit den geringsten Umweltproblemen. Nord Stream 2 wurde weitgehend parallel zu der im Oktober 2012 fertiggestellten Pipeline Nord Stream 1 verlegt, um Naturschützern entgegenzukommen. Die Gegner von Nord Stream, vor allem die osteuropäischen Länder, lehnen die neue Verbindung zwischen der russischen Stadt Vyborg und der Verteilstation in Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern dagegen seit der Planungsphase als außenpolitisches Machtinstrument ab. Und zwar seit dem Bau der ersten Trasse durch die Ostsee mit den gleichen Argumenten. Der Europaabgeordnete und frühere polnische Außenminister Radosław Sikorski hält das Projekt für so gefährlich wie den Hitler-Stalin-Pakt 1939. Seiner Meinung nach verfolgt Putin mit dem Projekt vier Ziele. Erstens die Umgehung der Ukraine und Polens, durch die bisher ein Großteil des Erdgases fließt. Zweitens die wirtschaftliche Erpressung der Ukraine, die bisher im Jahr etwa 3 Milliarden Euro Transitgebühren kassiert. Drittens die Abhängigkeit Deutschlands von russischen Lieferungen weiter zu erhöhen und damit künftig noch mehr politisches Wohlverhalten in Berlin zu erzwingen. Viertens, die Europäische Union zu spalten. Eine Reihe russischer Aussagen untermauern den Verdacht, dass es bei dem Projekt nicht vornehmlich um sichere Energieversorgung geht. Rem Bjerichew, Vorgänger Millers als Gazprom-Chef, nannte die Umgehung der Ukraine ausdrücklich als Ziel einer neuen Ostsee-Pipeline. Die Sberbank, größtes Kreditinstitut Russlands und verlängerter Arm des Kremls, bezeichnete das Projekt als betriebswirtschaftlich völlig unsinnig. Schließlich kostet der Bau einer Pipeline auf dem Meeresgrund fast doppelt so viel wie an Land. Vielmehr hätten sich vor allem enge Freunde Putins in der russischen Bauindustrie bereichert. Eine Aussage, die den Autor der Sberbank-Studie 2018 den Job kostete. Die bloße Existenz von Nord Stream 2 sei ein ganz starkes Argument in allen Verhandlungen mit der Ukraine, kommentierte erst vor einigen Tagen die russische Wirtschaftszeitung Kommersant. Das Blatt gehört einem Oligarchen und Multimilliardär, der lange als Generaldirektor des Investmentarms von Gazprom diente. Alle machten Druck, vergebens. Seit dem Baubeginn von Nord Stream 1 im Jahr 2005 standen die russischen Pläne gleich mehrfach vor dem Aus. Die baltischen und skandinavischen Anrainer brachten vergebens ökologische Bedenken ins Spiel. Das Europaparlament und die EU-Kommission errichteten vergebens hohe Hürden für den Betrieb der Pipeline. Die Amerikaner setzten das Projekt vergebens mit Sanktionen unter Druck. Seit dem Baubeginn von Nord Stream 2 im Mai 2018 spitzt sich die Lage immer weiter zu. Nach der militärischen Besetzung der Krim 2014 durch russische Truppen ist die Pipeline in Osteuropa und in den USA nicht mehr vermittelbar. Deutschland hat sich in dieser Frage isoliert und die innereuropäischen und transatlantischen Beziehungen belastet. Auf Druck der Amerikaner stellten die deutschen Partnerunternehmen wie die BASF-Tochter Wintershall im Frühjahr 2021 die Finanzierung des Projekts ein. Auch der Generalunternehmer und die Versicherer zogen sich zurück, um nicht auf amerikanischen Sanktionslisten zu landen. Kurz vor dem Ende ihrer Amtszeit handelte Angela Merkel einen Kompromiss mit US-Präsident Joe Biden aus, um das Projekt zu retten. Mit juristischen Tricks schaltete sich das Land Mecklenburg-Vorpommern ein, als die Verlegung der letzten Röhren im Sommer 2021 ins Stocken geriet. Am 10. September 2021 meldeten die Russen die Fertigstellung von Nord Stream 2. Seit dem 29. Dezember sind die Röhren mit Gas befüllt. In die EU fließen darf es jedoch nicht, ehe nicht die notwendigen technischen Prüfsiegel erteilt sind und alle rechtlichen Genehmigungen vorliegen. Lange Zeit konnten sich die Russen auf ihre deutschen Unterstützer verlassen. Die argumentierten, Nord Stream 2 sei doch ein rein kommerzielles Projekt. Mehrere Politiker wie SPD-Altkanzler Gerhard Schröder arbeiten als bezahlte Lobbyisten für den Gazprom-Konzern und seine Tochtergesellschaften. Um Jobs im strukturschwachen Norden Mecklenburgs zu sichern, setzt sich Ministerpräsidentin Manuela Schwesig für die Pipeline ein. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert und andere Parteigrößen bemühten sich bis zuletzt, Nord Stream 2 selbst im Falle einer russischen Invasion zu retten. Eine Position, die Bundeskanzler Olaf Scholz erst vergangene Woche aufgab. Denn seit einigen Wochen zweifelt kaum noch jemand, dass Putin Nord Stream 2 als Waffe einsetzen möchte. Durch die alten Jamal-Röhren fließt seit einem Monat gar kein Erdgas mehr. Nur Nord Stream 1 bleibt in Betrieb. Die Lager in Deutschland sind deshalb ziemlich leer. Deutsche Energiekonzerne wie RWE bereiten sich auf das Schlimmste vor. Ihr Horrorszenario: Deutschland stoppt Nord Stream 2, Putin liefert im Gegenzug überhaupt kein Erdgas mehr und genügend Ersatz ist kurzfristig nirgends zu beschaffen. Dieses Szenario ist nicht so neu. Am 1. Januar 2006 hatten die Russen ihre Jamal-Pipeline schon einmal für Tage ausgeschaltet, um die Ukraine in die Knie zu zwingen. Ein paar Tage später rückte der damalige Gazprom-Vizechef Alexander Medvedev auf einer Tagung in Berlin mit einem Bunsenbrenner an, um 1000 geschockten deutschen Energiemanagern zu demonstrieren, was passiert, wenn man den Gashahn zudreht. Immerhin, so einfach würde der Auftritt heute nicht mehr funktionieren. Da Scholz einen Stopp des Projekts im Kriegsfall nicht mehr ausschließt, ist die Pipeline auch für Europa nun ein Druckmittel.
Impressum. Stern-Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber Gruner und Jahr GmbH 20444 Hamburg. Kontaktdaten Redaktion Telefon 040 3703 2084. blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung: Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen, Gustav-Adolf-Straße 7, 04105 Leipzig. Telefon 0341 7113120. V. Fax 0341 7113125. info@dzblesen.de www.dzblesen.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Brailleschrift im Jahresabonnement zweiwöchentlich als Druckausgabe Stern, Zeit Brail und per E-Mail im Brail-Datenformat. Danke, Freunde. DZB Lesen wird unterstützt vom Förderverein Freunde des barrierefreien Lesens e.V. Alle Infos www.barrierefreies-lesen.de. Spendenkonto Sparkasse Leipzig, IBAN DE 44 8605 5592 1100 8300 10. BIC WELADE 8LXXX.